Im Studio Eva Ellermann und mein Gast im SWR-Interview der Woche ist Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister und stellvertretender CDU-Vorsitzender. Guten Tag, Herr Spahn.
Schönen guten Tag, Frau Ellermann.
Sie haben diese Woche getwittert, schon über 100 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft. Tatsächlich ist es ja so, wir haben inzwischen genug Impfstoff. Es gibt sogar Impfstoff im Überfluss und auch die Produktionskapazitäten sind kein Problem mehr. Stimmt es, dass Sie trotzdem noch einmal pro Bundesbürger eine Dosis, also insgesamt 80 Millionen Impfdosen als Vorrat einlagern wollen?
Na, zuerst einmal, Frau Ellermann, finde ich, sollten wir diesen gemeinsamen großen Erfolg wahrnehmen. Also wer hätte vor 3, vor 6 Monaten gedacht, dass wir im August 100 Millionen Impfungen in Deutschland gemacht haben? Da schon im August, genau genommen schon im Juli, jeder, der will, auch tatsächlich hat eine Impfung bekommen können. Also ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie knapp es war in den ersten Wochen der Impfkampagne. Und dass wir das gemeinsam geschafft haben, ist erstmal wichtig für den Weg raus aus dieser Pandemie. Jede Impfung schützt, vermeidet Krankheit und auch Todesfälle. Bis zu 40.000 Todesfälle haben wir bis hierhin schon vermeiden können durchs Impfen. Das ist erstmal ein großer Erfolg. Und den wollen wir natürlich auch absichern. Und eins möchte ich jedenfalls nicht noch mal in dieser Pandemie erleben, dass wir nicht genug Impfstoff haben. Und deswegen haben wir vorsorglich angemietet Lagerkapazitäten. Das heißt ja nicht, dass wir die füllen, aber ich muss zumindest mal die Lagerkapazität ja anmieten und vorhalten. Wir bekommen jede Woche Lieferungen und die müssen bei minus 70 Grad BioNTech, minus 20 Grad Moderna gelagert werden, damit sie auch einfach lange halten. Also selbst wenn ich sie in andere Länder abgebe, was wir ja auch tun, wir geben Impfstoffe ab, schon fast 10 Millionen bis hierhin, auch an andere Länder, dass wir dann eben auch sie ordnungsgemäß lagern. Und dafür ja bauen wir oder mieten wir genau genommen große Lagerkapazitäten.
Jetzt sind 10 Millionen Impfdosen, die wir schon abgegeben haben, natürlich relativ wenig im Vergleich zu dem, was noch an Impfstoffen bestellt ist, auch fürs kommende Jahr allein für Deutschland. Brauchen wir denn diese zig Millionen Dosen Impfstoffe noch?
Eine spannende, eine wichtige Frage ist ja die aktuelle Diskussion zu einer Booster, zu einer Auffrischimpfung. Die Länder haben in Absprache mit uns begonnen, in den Pflegeeinrichtungen, in den Einrichtungen, wo besonders verwundbare Menschen sind mit Vorerkrankungen, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige zu Hause, über 80-Jährigen eine dritte Impfung anzubieten. Warum? Weil die Daten, die Studien sehr klar zeigen, dass das die Personengruppen sind, wo auch die ersten zwei Impfungen oft eine geringere Immunantwort, weil das Immunsystem einfach schwächer ist, erzeugt hat. Und wo eine dritte Impfung wirklich richtig nochmal es boostet, wie es ja dann auch heißt. Also wo man wirklich sieht, die Antikörperzahl steigt, der Schutz geht richtig hoch.
Aber das sind doch lange nicht so viele Menschen, wie wir im Prinzip Impfdosen bestellt haben. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, es ist nicht in Ordnung, dass nur 10 Länder sich 3/4 des Impfstoffs gesichert haben. Wir müssen mehr Impfstoff abgeben. Ist das moralisch vertretbar?
Das kommt noch. Ich möchte nur ein zweites sagen. Und wir werten aus natürlich die Frage, ob wir auch für andere Personengruppen sinnvollerweise eine Auffrischimpfung anbieten für zusätzlichen Schutz, weil wir den jetzt auch gerade für Herbst und Winter natürlich aufrechterhalten wollen. Das zweite ist, ich habe von Anfang an gesagt, wir werden zu viel Impfstoff haben. Also der Bundesrechnungshof wird irgendwann einen Bericht schreiben, in dem steht, der Spahn hat zu viel Impfstoff bestellt. Das stimmt, sehr bewusst, weil wir auf mehrere Pferde gesetzt haben. Siehe auch ja CureVac oder AstraZeneca. Stellen Sie sich vor, wir hätten nur die beiden Impfstoffe bestellt und sonst keinen, dann hätten wir gerade ein ziemliches Problem. Und deswegen haben wir deutlich zu viel bestellt, nicht wissend, ob und wie viele Impfstoffe zur Zulassung kommen. Und das bringt uns jetzt die Möglichkeit, anderen Ländern zu helfen. Wir haben ein eigenes nationales Interesse daran. Wir machen das humanitär, aber wir machen es auch aus eigenem Interesse, dass die Welt geimpft ist. Diese Pandemie ist erst vorbei, wenn sie weltweit vorbei ist. Und deswegen werden wir jetzt alle AstraZeneca-Dosen, die wir noch bekommen, und das sind über 30 Millionen, gehen direkt an COVAX. Also das ist die internationale Initiative, die sie an andere Länder gibt, Entwicklungsländer, Länder, die sie dringend brauchen. Die Impfdosen, die wir im Land haben, die wir nicht brauchen, geben wir bilateral. Die ersten Impfdosen sind auf dem Weg in die Ukraine, Westbalkan, Namibia. Also es werden jetzt Woche für Woche mehr Impfdosen von Deutschland auch an andere Länder der Welt gehen und dort die Impfkampagne zu unterstützen. Wir machen beides. Wir impfen zu Hause und helfen der Welt.
Und geht das auch schnell genug? Denn Sie sagen ja selber, die Impfstoffe sind nur begrenzt haltbar. Wenn die dann erst eine Weile gelagert sind, dann kündigt man sie an. Und bis sie dann wirklich, ich sag mal, in Afrika eingetroffen sind, auch noch gut gekühlt und nur ein halbes Jahr haltbar, ist das schnell genug? Passt das? Oder müssen dann doch Impfstoffdosen entsorgt werden?
Also der allergrößte Teil wird ja direkt vom Hersteller dann an die internationale Verteilung gehen, von unseren bestellten Dosen, wo wir dann eben sagen, ab einem Punkt X, wo wir sehen, wir haben in Deutschland den Bedarf nicht mehr, etwa AstraZeneca aktuell, dann geht das direkt vom Hersteller ab Werk sozusagen dann auch in die jeweiligen Länder. Das Thema mit der Haltbarkeit haben wir bei den Dosen, die deutschen Boden schon erreicht haben, die wir schon zum Teil in den Impfzentren, in den Verteilzentren hatten. Und auch da tun wir jetzt natürlich alles, um sie schnellstmöglich auch dann in ein anderes Land zu bringen, in eine andere Verwendung zu bringen. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass dafür das Aufnahmeland auch, also es liegt nicht immer nur an Deutschland, glauben Sie es mir, ich will hier gar nicht jetzt die ganzen Abers machen, aber da sind Haftungsfragen zu klären. Logistikkosten, also ich wundere mich manchmal schon, dass selbst 50.000 Euro Logistikkosten wir dann wieder miteinander diskutieren müssen. Wer zahlt die eigentlich, wenn wir anderen Ländern helfen? Die Frage, wie schnell auch eine Aufnahmebereitschaft da ist. Es ist manchmal so, also die Details, Sie kennen das vielleicht im Leben, aber wir sind da mit Hochdruck dran. Ich habe heute noch 2, 3 Telefonate selbst geführt, weil ich da einfach ein hohes Interesse dran habe, dass das funktioniert. Was ich nicht ausschließen kann, das will ich ausdrücklich sagen, ist, dass zum Teil Impfstoff auch vernichtet werden muss in kleiner Menge, vielleicht einige Zehntausende Dosen, wo das mal vorkommen kann, weil was in den Arztpraxen ist, das können wir nicht aus haftungsrechtlichen Gründen in die Welt verschicken. Weil wenn dann was schief geht, die Wirkung zum Beispiel, weil die Kühlkette nicht eingehalten war, der Impfstoff ist nicht mehr da ist, dann hätten wir auch eine ziemliche Debatte. Dann würden Sie sagen, Herr Spahn, wie konnten Sie denn überhaupt Impfstoff in die Welt schicken, der nicht mehr wirkt? So, deswegen muss ich schon auch sicher sein, dass das alles eben ordentlich logistisch gelaufen ist, auch in der Kühlkette.
Aber einen Vorrat von 80 Millionen Dosen jetzt brauchen wir schon noch.
Ich denke nicht, dass wir einen so großen Vorrat aufbauen werden. Das ist ja dann wieder so eine, diese Tickermeldung hoch und runter. Wir bauen auf eine Lagerkapazität von 80 Millionen, weil wir jede Woche Lieferungen bekommen, so sind die Verträge. Und ich muss das halt erst auch mal einlagern. So, wenn die Deutschen gerade sich etwas weniger impfen lassen, als es eigentlich gut wäre für Herbst und Winter. Wir haben ja noch nicht alle geimpft. Wir haben noch viele Ungeimpfte. Wir möchten noch viele überzeugen. Da geht es schon noch um einige Millionen Dosen. Und dafür müssen wir halt auch was einlagern. Und ich habe lieber, eine Erfahrung habe ich in dieser Pandemie gemacht, lieber zu viel als zu wenig. Masken, Tests, Impfen. Und das gilt auch bei Lagerkapazität. Wenn wir nachher nur 20 Millionen Lagerkapazität brauchen, auch okay, aber ich möchte vorbereitet sein.
Vorbereitet sein auf die vierte Welle, die laut Robert-Koch-Institut ja schon anrollt. Die Zahl der Neuansteckungen steigt im Moment sogar höher und schneller als im vergangenen Jahr um diese Zeit. Ja, und Sie läuten die Abkehr von der Inzidenzzahl als Messlatte der Corona-Pandemie ein. Der Inzidenzwert 50 hat ausgedient, haben Sie in dieser Woche gesagt. Neuer Maßstab soll die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten sein. Wo genau soll denn dieser Schwellenwert da liegen?
Also zuerst einmal die sogenannte 50er-Inzidenz als Maßstab im Gesetz bisher ja noch. War eine für eine ungeimpfte Bevölkerung. Das war so ein Maßstab, da wussten wir, ab da muss eingegriffen werden, so steht es auch im Gesetz, sonst entgleitet es uns. Und das ist jetzt eben anders, Gott sei Dank, weil wir die Impfung haben. Und was wir ja von Anfang an als Politik hatten, warum haben wir gemacht, was wir gemacht haben, war ja eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Dass wir nicht in eine Situation kommen, dass wir Patientinnen und Patienten nicht vernünftig behandeln und versorgen können. Und im Moment ist die Zahl der Ungeimpften noch so groß und diese Delta-Variante so ansteckend, die verbreitet sich halt schnell, wenn man sie sich verbreiten lässt und wenn das jetzt die Infektionszahlen weiter steigen, dass es so eine Überlastung geben kann. Und da ist ein Maßstab, um zu sehen, Überlastung oder nicht, natürlich die Frage, wie viele Patienten mit Covid-19 werden eigentlich aufgenommen in den
genau,
Kliniken.
Genau, da wollen jetzt alle wissen, genau liegt da der Wert?
Aus meiner Sicht ist das nicht ein Wert, den man sozusagen einheitlich zentral vorgeben kann, weil das regional unterschiedlich ist. Sie haben hier in einer Stadt wie Berlin oder München im Ballungsraum natürlich ganz andere Behandlungskapazitäten als auch in ländlichen Flächenregionen. Und deswegen hat das einfach auch was zu tun mit der Versorgungsstruktur. Also das Entscheidende ist ja, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, um einzugreifen, dass wir als Gesetzgeber, dass der Bund auch sagt, der Souverän, das Parlament, was ist der Maßstab und dass dann regional auch die Länder eben festlegen für ihre Region, ab wann ist eine Überforderung da. Wie kann man den herleiten? Nur mal, wir haben einfach gesehen im Dezember, Januar, eine sehr starke Belastung des Gesundheitswesens. Wir haben ja gesehen, wo diese Belastungsgrenze ist. Also die Regionen, die sehr stark belastet waren, zum Beispiel, hatten zum Teil 15 Covid-19-Aufnahmen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Das war wirklich in einigen Regionen schon eine Grenze dessen, was noch gerade ging. Und daraus kann man ja dann auch herleiten, regional ausgewogen und unterschiedlich zum Teil, aber jedenfalls so als Maßstab. Wie war es im Dezember, Januar? Was war die Erfahrung? Ab wann wird es kritisch?
Aber jetzt müssen Sie ja eine konkrete Formulierungshilfe vorlegen. Da muss ja irgendwas drinstehen.
Da steht vor allem drin, dass der entscheidende Parameter, der entscheidende Maßstab für die Entscheidung der zuständigen Behörden, also der Länder, der Kreise, der Städte, eben die Hospitalisierung ist, die Covid-19-Aufnahme. Weil natürlich, wenn Sie beschränkende Maßnahmen machen, Maske tragen ist ja erstmal was Beschränkendes, auch natürlich in der Freiheit. Möglicherweise Kontaktbeschränkungen, die für Geimpfte nicht gelten, aber generelle Kontaktbeschränkungen machen würden, dann fragt natürlich ein Gericht, fragen die Bürger, warum eigentlich? Was ist hier eigentlich der Grund? Und deswegen muss natürlich das Gesetz sagen, der Maßstab dafür, der entscheidende, ist die Aufnahme von Covid-19-Patienten. Der konkrete Wert dieses Maßstabes, wie gesagt, der orientiert sich aus meiner Sicht auch an der regionalen Versorgungskapazität.
Da also, spricht der bayerische Ministerpräsident Söder von einer Krankenhausampel. Trotzdem müssen ja irgendwann mal Zahlen kommen, auf die man sich dann beziehen kann.
Klar,
auch die für die Krankenhäuser.
Klar, die müssen dann eben von den Ländern auf ihre Regionen dann festgelegt werden. Am liebsten wäre mir sowieso, dass wir keine weiteren Maßnahmen brauchen. Wir haben ja miteinander vereinbart, 3G, geimpft, genesen, getestet für den Innenraum. Und zwar jetzt frühzeitig schon im August. AHA-Regeln, Schutzmasken im Bus und Bahn, da wo man auch den anderen nicht kennt. Einzelhandel und impfen, impfen, impfen. Mit diesen 3 Maßnahmen, das ist das Ziel. Wollen wir durch Herbst und Winter kommen, ohne zusätzlich beschränken zu müssen? Das, finde ich, ist die viel wichtigere Botschaft. Wir konzentrieren uns immer auf die Frage, wann wird wieder was irgendwie möglicherweise eingeschränkt. Viel wichtiger fände ich die Botschaft, wenn sich genug impfen lassen, brauchen wir nichts mehr einschränken.
Seit dieser Woche gilt ja die 3G-Regel für den Zugang zu öffentlichen Innenräumen, wobei die Stadt Hamburg jetzt schon auf ein 2G-Modell setzt, also das zumindest möglich macht, dass bei Veranstaltungen oder ins Kino dann alle Plätze besetzt werden können, dann aber nur mit vollständig Geimpften oder Genesenen. Sie haben immer gesagt, es bleibt bei 3G. Wäre es für den Bundesgesundheitsminister nicht ehrlicher zu sagen, ja, 2G, das wird kommen?
2G bei der Entscheidung von privaten Anbietern kann jetzt schon kommen. Wenn der FC Köln sagt, 2G gilt im Stadion, Entscheidung des FC Köln. Wenn ein Restaurant sagt, 2G gilt bei uns, Entscheidung des Restaurants. Und was Hamburg macht, ist ja ein kluger Weg, zu sagen, grundsätzlich gilt 3G. Wenn aber ein Veranstalter einen zusätzlichen Schutz sozusagen durch 2G hat bei sich, dann können dafür auch andere Auflagen entfallen, weil durch die Impfung ist eben Schutz ja da. Und dann kann man näher beieinander sitzen, dann kann man auch mehr Kapazität füllen. Das finde ich einen klugen Weg. Also es wird gesagt, wichtig ist die Schutzmaßnahme. 3G ist eine, aber dann braucht es etwas mehr Abstand und Hygieneregeln. Und wo Geimpfte und Genesene sind, geht es auch mit weniger Abstand und mehr Leuten dann im Kino. Das finde ich einen klugen Weg.
Jetzt wird es ja im Herbst so etwas geben wie eine Pandemie der Ungeimpften. Davon haben Sie auch gesprochen. Aber das sind eben nicht nur Erwachsene, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern das sind eben auch viele Kinder bis 12, die noch gar nicht geimpft werden können. Nehmen Sie eine Durchseuchung sozusagen der Kinder bis 12 in Kauf?
Im Gegenteil, ich werbe sehr stark dafür, dass das Motto nicht sein kann, die Erwachsenen sind geimpft und bei den Kindern lassen wir es jetzt halt passieren. Also das ist nicht, ausdrücklich nicht meine Position als Bundesminister für Gesundheit. Warum? Es stimmt, bei den Jüngeren sehen wir deutlich weniger Todesfälle, fast keinen in Deutschland in dieser Pandemie. Das ist ja erstmal gut. Wir wissen aber viel zu wenig über Long-Covid bei Kindern. Ich habe jetzt noch mal eine 3-stündige Expertenrunde am Montag gehabt, rund um Long-Covid, was wir wissen, was wir nicht wissen. Und wir sehen, das gibt es übrigens auch bei anderen Viruserkrankungen, dieses Fatigue-Syndrom zum Beispiel, das Müdigkeitssyndrom, andere Dinge. Das sieht man auch bei Kindern. Übrigens bei über 60-Jährigen sieht man das fast gar nicht. Das ist eher ein Phänomen der Jüngeren, der Mittelalten. Und deswegen finde ich, ist nicht klug, wenn man einfach sagen würde, wir lassen es jetzt durchrauschen bei den Kindern und Jugendlichen. Und gerade deswegen braucht es Testkonzepte, Hygienekonzepte, Lüftungskonzepte für die Kitas, für die Schulen. Wir möchten Präsenzbetrieb, das ist wichtig nach diesen schweren Monaten. Und deswegen kann ich auch nur jedem Erwachsenen sagen, wenn sie sich impfen lassen, machen sie es nicht nur für sich, sie machen es vor allem für die unter 12-Jährigen auch, die sich eben nicht impfen lassen können.
Wenn Sie sagen, die Schulen sollen auf jeden Fall offen bleiben, die Erwachsenen sollen sich impfen lassen, denkt man da nicht doch mal drüber nach, über sowas wie eine Impfpflicht für Lehrer, damit eben der Schulunterricht gewährleistet bleiben kann? Es gibt Verfassungsrechtler, die sagen, das ist durchaus möglich.
Rechtlich möglich ist es ohne Zweifel. Wir haben ja auch in anderen Bereichen verpflichtende Masern, verpflichtende Impfungen. Wir haben uns nur in dieser Pandemie entschieden, und ich halte das auch für richtig, und ich habe es im Übrigen auch im Bundestag versprochen, dass es keine verpflichtende Impfung geben wird. Warum? Wir spüren alle, ich jedenfalls spüre es auch im engeren Umfeld, in der Familie, im Bekanntenkreis, diese Frage geimpft, nicht geimpft, die ist jetzt schon ziemlich emotional. Also da entstehen Kontroversen, da entstehen Spannungen, und wir müssen sehr aufpassen, dass aus Spannung nicht Spaltung wird. Und eine verpflichtende Impfung, auch in bestimmten Bereichen, das sehen Sie übrigens auch in anderen Ländern, das führt dazu, dass man irgendwann nicht mehr über das Eigentliche redet, über den gemeinsamen Schutz, über die Pandemie, dass man nicht mehr miteinander redet, sondern das verhärtet sehr, sehr stark. Und deswegen möchte ich gerne jeden einzelnen Lehrer, jede einzelne Lehrerin, jede Pflegekraft überzeugen, auch mit dem Argument, dass das gerade auch Berufe sind, wo es auch eine moralische Dimension hat. Diese Aussage, man impft nicht nur für sich alleine, sondern auch für die anderen. Ich finde, gerade in diesen Berufen gilt das ganz besonders. Es sind eben pflegebedürftige Patienten oder Kinder, Jugendliche, Schutzbefohlene, wie man ja etwas altmodisch sagt. Und deswegen kann ich halt nur sagen, Lehrerinnen und Lehrer, ich hätte schon eine Erwartung, dass man sich impfen lässt, wie bei Pflegekräften auch, um die Anvertrauten zu schützen. Und diese Erwartungen, finde ich, darf man klar formulieren. Und gleichzeitig möchte ich, dass das vor allem dann doch durch eine persönliche eigene Entscheidung geschieht.
Der Bundestag hat die epidemische Notlage von nationaler Tragweite noch einmal verlängert mit den Stimmen der Regierungsfraktionen auf Bitten der Länder. Sie hatten ursprünglich gesagt, ach, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?
Das habe ich ja so nicht gesagt. Das ist so ein typisches Ding. Das war eine interne Sitzung, nicht öffentlich, Gesundheitsausschuss. Und dann haben einige mit eigenen Interessen von mir die Hälfte zitiert. Was ich gesagt habe, ist, dass die Bundesregelung, also Impfen, Testen, Einreise, Testpflichten und anderes mehr, das war auch mal geknüpft an dieser epidemischen Lage. Das ist es aber nicht mehr. Insofern hat der Bund jetzt durch die Verlängerung überhaupt keine zusätzliche Kompetenz oder keine relevante. Der entscheidende Unterschied ist der für die Länder, und deswegen haben die auch darum gebeten, alle 16 Bundesländer, egal ob Linkspartei oder CDU, die Ministerpräsidenten aller Länder haben darum gebeten zu verlängern. Warum? Weil der 28a, das ist der Paragraph im Infektionsschutzgesetz, dieser Paragraph regelt, und das muss im Rechtsstaat ja auch so sein, der regelt eben, was im Fall der Fälle getan werden darf. An Maßnahmen, an Beschränkungen. Das geht vom Maske tragen im Bus und Bahn über geimpft, genesen, getestet, 3G bis hin zu möglichen Beschränkungen von Veranstaltungen oder gar Untersagungen. Das braucht ja eine Rechtsgrundlage. Das ist aber erstmal nur die Rechtsgrundlage. Ob das gemacht werden darf oder nicht, das wird im Einzelfall ja immer geprüft. Ist es verhältnismäßig? Ist es angemessen? Ist es jetzt notwendig? Der Parameter für die Prüfung wird dann die Hospitalisierung sein, unser erstes Thema oder zweites als Maßstab für diese Entscheidung. Und so, und die Länder brauchen einfach, um agieren zu können in dieser vierten Welle, brauchen sie die rechtliche Grundlage. Das ist Rechtsstaat. Ohne Entscheidung des Bundestages kann nicht gehandelt werden. Und das ist eben diese Woche erfolgt. Was mir halt nur dabei wichtig ist, ich versuche auch diesen Weg zu gehen. Es geht weder um Verharmlosung, das ist nicht vorbei. Es geht aber auch nicht um Alarmismus. Also wir sind in einer Phase, wo wir durch die Impfung viel mehr Sicherheit haben für das, was vor uns liegt. Und gleichzeitig sehen wir jeden Tag die Infektionszahlen steigen und auch die Belegung in den Krankenhäusern steigt. Und dann, finde ich, muss man eben auch einfach anerkennen, diese Pandemie ist in Deutschland noch nicht vorbei. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie vorbei wäre. Ich habe auch keine Lust mehr drauf. Aber es ist halt noch nicht vorbei, und das heißt, weiter aufeinander aufpassen.
Das SWR-Interview der Woche mit Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister und auch stellvertretender CDU-Vorsitzender. Und deswegen müssen wir natürlich auch auf die anstehende Bundestagswahl und den Wahlkampf gucken. 4 Wochen vor der Bundestagswahl läuft es ja denkbar schlecht für die Union. In den Umfragen ist sie im Sinkflug, und derzeit gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD. In einer Umfrage hat die SPD die Union sogar schon überflügelt. Sie sind selbst als Wahlkämpfer unterwegs. Wie will die Union das noch drehen?
Da ist noch alles drin. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ich kann mich noch in den Wahlkampf 1998 erinnern. Da war ich noch ein bisschen jünger. Aber jedenfalls war 98 nach 16 Jahren Helmut Kohl die Stimmung einfach, jetzt ist mal gut. Die Stimmung ist aber nicht die gleiche. Also ich erlebe einfach ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die auch sagen und auch wahrnehmen, dass die Union, dass auch Angela Merkel, dass diese Bundesregierung dieses Land gut durch die Pandemie auch geführt hat, durch alle schweren Zeiten aber gut durchgeführt hat, die auch sagen, sie wollen gar nicht eine total andere Politik. Also mein Eindruck ist, die Mehrheit in diesem Land kann schon auch gut damit umgehen, nicht nur findet es richtig, wenn die Parameter der Politik die gleichen bleiben. Die wollen keine Linksverschiebung, das auch keine Rechtsverschiebung. Die meisten, ist mein Eindruck, wollen den Kurs auch fortsetzen, sehen natürlich aus der Pandemie heraus, es braucht Impulse, Digitalisierung, weniger abhängig werden von China, also nicht einfach nur nichts tun, sondern aus der Pandemie heraus mit den Maßstäben der letzten Jahre Impulse setzen für die 20er Jahre, dass es gute 20er Jahre werden. Insofern ist da ja keine Wechselstimmung im eigentlichen Sinne. Und deswegen finde ich, haben wir noch alle Chancen auch in den nächsten gut 4 Wochen daran anzuknüpfen und zu zeigen, welche Ideen und dass wir noch Ideen für diese 20er Jahre haben.
Aber woran liegt dann dieser Sinkflug? Ist es doch die Schuld von Armin Laschet? Ist es der falsche Kanzlerkandidat?
Nein, das sind so diese Debatten. Das sind übrigens auch die Debatten, die jetzt seit 2, 3, 4 Wochen gehen, die so vorbeigehen an den Themen dieses Landes. Also wer will, dass Deutschland 2030 noch das große, starke Land in der Mitte Europas ist, dass sich Pflege, Rente, Gesundheit leisten kann, dass Maschinen in die Welt verkauft und Autos und ein Land ist, das zusammenhält, das entscheidet sich jetzt irgendwie nicht irgendwie an diesen Persönlichkeitsdebatten, an Büchern, Biografien, Fotos, sondern entscheidet sich an Themen und konkreten Entscheidungen. Gleichwohl sehen wir ja, dass wir auch gemeinsam mit Armin Laschet im Team einfach auch nochmal zeigen müssen, was unsere Ideen sind, wofür wir stehen, wo die Unterschiede sind. Ich finde, wir müssen viel klarer miteinander auch die Unterschiede, das ist eine Wahl, eine Auswahl, die Unterschiede rausarbeiten. Die einen wollen, wir wollen Eigentum fordern und fördern vor allem und unterstützen. Andere wollen Eigentum besteuern und belasten. So ist ein Unterschied und das kann ich überall durchgehen. Bei der inneren Sicherheit gibt es einen Unterschied. Die einen stellen Clans unter Artenschutz, das sind eher die Grünen. Die anderen wollen Clans das Leben schwer machen.
Aber mit Inhalten ist die Union bisher ja gar nicht so
durchgedrungen. Ja, aber ich fange ja gerade an, Ihnen hier ein paar Unterschiede deutlich zu machen und das werde ich weiterhin jeden Tag tun bis zum 26. September und Armin Laschet, unser Kanzlerkandidat, auch.
Jetzt gibt es ja einen, der an der Seitenlinie steht, der auch Kanzlerkandidat werden wollte, Markus Söder, der CSU-Chef, und sich als Antreiber versteht, andererseits aber immer sagt, natürlich stehe ich hinter dem Kandidaten Laschet. Wie sehen Sie das? Ist da noch einer in der Warteschleife, der vielleicht doch hofft, am Ende noch zum Kanzlerkandidaten gekürt zu werden?
Die Entscheidung ist gefallen, ist auch gemeinsam gefallen mit der Unterstützung von Markus Söder und das ist auch nicht die Frage. Eins ist einfach nur klar, erfolgreich sind wir immer nur gemeinsam, CDU und CSU. Das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus. Also es gibt Leute in 15 Bundesländern, wo die CDU kandidiert, die wählen auch die CDU wegen der CSU, die gibt's. Die sagen, ja, das ist eine gute Ergänzung. Es gibt aber in Bayern auch ein paar Menschen, die wählen die CSU, weil sie sagen, es ist gut, dass die CDU auch da ist, das ergänzt sich gut. So, also wir sind in der Kombination erfolgreich. Das weiß auch Markus Söder. Und deswegen werden wir jetzt gemeinsam, und da nehme ich das auch so, wie er es sagt, und da bin ich auch von überzeugt, werden wir gemeinsam die nächsten gut 4 Wochen kämpfen um jede Stimme in Bayern, aber auch im Rest von Deutschland und umgekehrt.
Wo sehen Sie sich eigentlich persönlich nach der Bundestagswahl?
Na, ich kann Ihnen schon sagen, was ich gerne tun würde, weiter regieren. Weil, wissen Sie, ich bin mal in die Politik gegangen, um Dinge zu verändern, um Unterschied zu machen, um im Alltag was besser zu machen, jetzt als Gesundheitsminister, im Alltag von Pflegekräften, von Patienten. Und Dinge verändern kann man nur, wenn man Mehrheiten hat, wenn man regiert.
Und würden Sie dann auch gerne als Gesundheitsminister die Pandemie zu Ende bringen?
Ich bin jetzt erstmal noch auch in dieser Pandemie jeden Tag mit ihr beschäftigt und ich möchte gerne dieses Land rausführen aus der Pandemie, auf jeden Fall. Wir sind auf einem guten Weg dahin und alle anderen Fragen stellen sich dann nach der Wahl. Wissen Sie, ich finde, wir sollten jetzt erstmal sehen, dass wir die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger von uns überzeugen. Wenn wir das hingekriegt haben, dann gucken wir, wer was wie umsetzt.
Und wie ist die aktuelle Stimmung im Konrad-Adenauer-Haus? Eher gelassen oder ein bisschen panisch?
Weder noch. Das ist einfach, dass wir gemeinsam sehen, dass das kein Selbstläufer ist. Ich meine, das ist ja offenkundig, dass wir überzeugen müssen, dass wir kämpfen müssen, dass vor allem diese Unterschiede herausgearbeitet werden müssen. Also das treibt mich auch um. Es ist irgendwie ja nicht so schwer, Also ich könnte Ihnen jetzt hier 10 Minuten lang alle Unterschiede von, die einen wollen Steuern neu einführen, wir wollen Steuern senken, bis ich habe gerade schon angefangen. Es macht einen Unterschied, wer ein Land regiert. Es macht echt einen Unterschied. Mit welcher Idee, mit welchen Inhalten. Es reicht auch nicht nur nett zu sein. Also wenn mir einer sagt, die Frau Baerbock ist doch ganz nett. Ja stimmt, die ist nett. Ich mag Annalena sehr. Aber meine Oma ist auch nett, die sollte nicht Deutschland regieren. Das ist ja kein Kriterium. Es geht darum, wer auch dieses Land in schwierigen Zeiten führen kann. Und deswegen, ja, spüren wir alle, es geht um was. Und das läuft auch alles andere als von allein. Das tut es aber selten im Leben. Wir müssen kämpfen. Das ist die Stimmung. Kampf ist mutig und Kampf ist willig im positiven Sinne um jede Wählerstimme.
Das war das SWR-Interview der Woche mit Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister und stellvertretender CDU-Vorsitzender. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spahn.
Ich danke Ihnen, Frau Ellermann.